Ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich dir und herzlich willkommen zurück zum Nervenstark-Podcast, dem Podcast für Neuroathletiktraining im Kampfsport. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass wir wieder am Start sind. Ich freue mich, dass wir die 4 Wochen Pause alle überlebt haben. Ist ja nicht so, als hätte ich nichts zu tun gehabt. Aber ich muss schon sagen, so ab Woche 3 habe ich mir schon gedacht, okay, so langsam aber sicher hätte ich schon mal Bock, meinen Podcast wieder mit Input zu füllen. Und wenn die Podcast-Folge rauskommt, bin ich gerade wieder in Deutschland zurück. Ich sitze nämlich gerade mit meiner Family, also mit Robin und mit Higgins, in Nizza an der Côte d'Azur. Es könnte mir also schlechter gehen tatsächlich. Und ich habe mir zu Weihnachten ein neues Mikro angeschafft. Habe das alles mitgenommen, ne, um hier, wenn Robin dann in Ruhe beim Training ist, die Podcast-Folgen aufzunehmen. Habe extra so einen Adapter fürs Handy. Ich habe mich richtig eingerichtet hier und musste dann feststellen, dass dieser Zwischenadapter von Mikrofon, das ist so ein kabelloses Ding, Mikrofon und meinem Handy tatsächlich kaputt ist. Das heißt, der lädt nicht richtig, der bricht nach gefühlt einer Minute die Verbindung ab und ich dachte so, ja scheiße, ich habe hier große Töne gespuckt, dass ich im neuen Jahr mit einer besseren Tonqualität um die Ecke komme und jetzt habe ich Zeit bis zum 31.01. den ganzen Kram an Amazon zurückzuschicken und werde mir dann ein Ersatzteil liefern lassen oder werde mir das Mikrofon einfach nochmal bestellen. Aber bis dahin musst du tatsächlich mit der Tonqualität, die ich jetzt an den Tag lege, zurechtkommen. Aber ich denke, das ist gar nicht so... Moment, ich mache einmal die Türe zu. Denke, das ist gar nicht so verkehrt, aber ich hätte dich natürlich viel lieber mit einer besseren Tonqualität im Jahr 2026 begrüßt. Sei es drum, soll uns aber nicht davon abhalten, in die neue Podcast-Folge zu starten. Und wir werden heute darüber sprechen, dass nicht immer der Beste gewinnt. Was für dein Nervensystem natürlich dahinter steckt oder was für dein Nervensystem wichtig ist, wieso nicht immer der Beste gewinnt, weil rein oberflächlich würde man ja denken, okay, doch, der Beste gewinnt, aber man weiß auch selber aus der Praxis, dass es das nicht immer ist. Und worauf es dann auch ankommt, wenn wir darüber sprechen, das Potenzial zu entfalten. Potenzial ist ja auch so ein großes Wort, ne? Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Potenziale zu entfalten und vor allen Dingen der Beste in der eigenen Lösungsfindung und in der eigenen Selbstwahrnehmung zu sein. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß bei Folge Nummer 93. Schnall dich an, wir starten rein. Let's go! Ich habe mich bewusst für diese Podcast-Folge entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich kann zu Beginn des neuen Jahres noch mehr Motivation und vielleicht, okay, weniger Motivation, sondern vielleicht mehr Mut bei dem einen oder anderen freisetzen. Je nachdem, wie das 2026er Jahr für dich jetzt geplant ist, welche Kämpfe anstehen, welche Wettbewerbe, was auch immer du für dich in deiner sportlichen Karriere geplant hast, ist es natürlich so, dass man für sich selber eine Weiterentwicklung sehen möchte. Man möchte sehen, hey, ich bin über ein gewisses Plateau hinaus, ich suche mir vielleicht auch stärkere Gegner aus oder ich weiß jetzt schon, dass ich mit stärkeren Gegnern konfrontiert bin. Und glücklicherweise ist es im Kampfsport ja so, dass auch nicht immer der Beste gewinnt. Also jemand, der vor dem Kampf gehypt wird oder auf den irgendwelche Summen ausgesetzt sind oder beim irgendwelchen Tippsport irgendwas Sachen, ne, klar, Favorit hier und da, ne, und es sagen ja auch immer viele, sie haben sich bestens vorbereitet, es ist alles perfekt gelaufen. Ne, da gibt's ja so einige Paradebeispiele aus den letzten Wochen und Monaten, wo ich mir gedacht habe, okay, die Vorbereitung scheint wirklich für dich perfekt gelaufen zu sein. Die Kämpfer sagen dann, sie haben Mindset-Shift auch noch gehabt und es hätte alles nicht besser laufen können und, und. Und dann kommt die Wettkampfsituation und dann scheißen die voll rein. Also dann denkst du dir so, was passiert zwischen dem, ich bin perfekt vorbereitet, ich fühle mich gut, vielleicht auch dem Walk-in, und dem Moment, wo der Referee den Kampf freigibt. Und da kannst du noch so gehypt sein und dich noch so super fühlen, wenn du nicht schaffst, gewisse Dinge in einem anderen Setting so umzusetzen, dass sie für dich arbeiten, dann passieren genau solche Dinge wie bei einigen MMA-Kämpfern in den letzten Wochen und Monaten. Das habe ich teilweise sehr intensiv beobachtet, wo ich mir dachte, okay, das kann einmal passieren. Und dann ist es nochmal ähnlich passiert. Und ich dachte, wenn doch so professionell und so gut gearbeitet wird, dann darf das auf so einem Level, ich meine, wir sind jetzt nicht in der UFC, von denen rede ich nicht, ne? Aber dann darf das ab einem gewissen Level auch einfach nicht mehr passieren. Und wir wollen uns natürlich erstmal rein oberflächlich damit beschäftigen, was es eigentlich bedeutet, der Beste zu sein, ne? Und meistens geben die Kämpfer sich diesen Ausdruck oder diese Beschreibung ja nicht selber. Das kommt ja oft von anderen Leuten. Ist der Beste, ne? Greatest of all the time, bla bla bla. Und häufig wird der Beste oder die Beste über sogenannte Hard Facts, also harte Faktoren definiert. Das heißt, derjenige oder diejenige mit mehr Kraft, mit einer besseren Technik, mit einer höheren Ausdauer und, was auch ein sehr entscheidender Faktor sein kann, mit mehr Erfahrung. Und ja, das ist alles wichtig. Und wenn du jetzt hier schon länger dabei bist, weißt du auch, dass der Faktor Erfahrung für das Nervensystem auch super entscheidend sein kann, weil das Gehirn und das Nervensystem allgemein, wir fassen es ein bisschen globaler, das Nervensystem für eine Entscheidung, die es in der jeweiligen Situation trifft, natürlich sensorischen Input braucht, ne, über deine Augen, deine Haut, dein Gleichgewichtssystem, deine Rezeptoren in den Gelenken und. Aber auch Erfahrungen spielen eine Rolle, weil dein Gehirn sich natürlich auch fragt, gab es so eine Situation schon mal so in meinem Leben? Und wenn ja, wie habe ich diese gelöst? Und natürlich, wenn man so ein bisschen tiefer graben will, wie habe ich diese Situation sicher gelöst? Du weißt, die oberste Priorität für dein Nervensystem ist immer Sicherheit. Und ich habe unzählige Kämpfe gesehen, sowohl im Amateur- wie auch im Profibereich, in denen der physisch oder technisch Überlegenere nicht gewonnen hat. Und warum ist das jetzt so? Vor allen Dingen, weil der reine Kampf, und das ist jetzt völlig egal, ob wir über Brazilian Jiu-Jitsu sprechen, ob wir übers Boxen sprechen, ob wir über MMA sprechen, der Kampf ist keine statische Leistungsabfrage. Ne? Auch wenn man sich in einem technisch orientierten Sparring natürlich bestmöglich auf seinen Gegner vorbereiten will, was ich total nachvollziehen kann, weil man möchte ja auch den Bewegungsablauf oder so die Raffinessen des anderen kennenlernen und wissen, okay, was erwartet mich vielleicht. Das Problem ist nur, dass wir dem Gehirn, wenn wir spezifisch, also wie gesagt, die Sachen sind wichtig, aber wenn wir spezifisch nur auf diese Stärken oder Schwächen des Gegners eingehen, eher eine statische Leistungsabfrage provozieren. Das heißt, wie so ein Schema F, wenn er das macht, machst du das. Wenn er das andeutet, ist das deine Lösung. Aber ein Kampf, ein wirklicher Kampf, wo der andere dir den Kopf abreißen will, ist ein hochdynamisches Problemszenario. Du wirst gefühlt alle, boah, jetzt einfach mal schätzen, zwei Sekunden vor ein Problem gestellt, das du immer wieder lösen musst. Ne? Ein Kampf ist ein hochdynamisches Problemszenario. Und Probleme gewinnt nicht der Stärkste, sondern der, dessen Gehirn am schnellsten passende Entscheidungen trifft. Das ist ein wirklich, wirklich entscheidender Satz. Ich sage ihn dir nochmal. Probleme gewinnt nicht der Stärkste, sondern der, dessen Gehirn am schnellsten die passenden Entscheidungen in Klammern in der jeweiligen Situation trifft. Also du kannst deinen Wettkampf quasi als ja, neuronales Entscheidungsproblem, das ist ein cooles Wort, neuronales Entscheidungsproblem sehen. Im Kampf passiert Folgendes und das in Sekundenbruchteilen, worüber du noch nicht mal zu 90% der Fälle genau nachdenken kannst. Du hast visuelle Reize. Ne, du musst in der Lage sein, die Distanz von deinem Gegner vernünftig abschätzen zu können. Das heißt, wie nah ist der an mir dran, wie weit ist der von mir entfernt. Du musst in der Lage sein, deinem Gegner mit den Augen zu folgen. Ne, Blickverfolgung ist da so ein Thema. Peripheres Sehen, je nachdem in welcher Position du bist, ist es entscheidend, auch die Bereiche wahrzunehmen, die du nicht klar und deutlich sehen kannst, also in deinem peripheren Sichtfeld. Aber auch Lichtreize. Ne, die Halle ist meistens beleuchtet wie, oh, das finde ich kein Paradebeispiel dafür, aber es ist sehr, sehr hell. Vor allen Dingen wird sehr viel Licht ins Oktagon reingestrahlt, weil natürlich auch die Leute drumherum alles sehen wollen. Ne, Licht ist ein Faktor, Blickverfolgung ist ein Faktor, Nah- und Ferndistanz ist ein Faktor, peripheres Sehen ist ein Faktor. Ne? Also da haben wir schon alleine für die Augen unfassbar viele Anforderungen, die du in Sekundenbruchteilen bewältigen musst. Aber nicht nur das, wir haben auch permanente Gleichgewichtsveränderungen. Dein Gleichgewichtssystem sitzt ja in deinem Innenohr und misst quasi Rotation und Beschleunigung deines Kopfes bzw. auch deines ganzen Körpers. Das heißt horizontal, vertikal in Rotation. Und wenn du dir jetzt mal Bewegungsabläufe, egal wo, ne, im Boxen ist es eher ein bisschen niederschwelliger gehalten, was nicht heißen soll, dass es weniger anspruchsvoll ist, aber im Boxen bleiben wir erstens im Stand, ne, da wird ja weniger jemand geworfen. Head Movement ist ein Faktor, aber im Vergleich zu BJJ, ne, mit Takedowns oder auch MMA, Takedowns, pipapo, sind die Anforderungen ans Gleichgewichtssystem fürs Boxen im Vergleich zum MMA und BJJ niedriger, was nicht bedeutet, dass sie nicht anspruchsvoll sind, ne? Und wenn du dir jetzt mal diese ganzen Ebenenwechsel vorstellst, dein Gleichgewichtssystem arbeitet auch eng mit deinen Augen zusammen, sodass deine Augen deinem Gleichgewichtssystem und dein Gleichgewichtssystem deinen Augen wie in einer Feedbackschleife immer Rückmeldung geben, okay, in welcher Position befinde ich mich gerade, wie gut kann ich in der Position sehen, ne? Verletzungen des Auges kommen noch dazu, Schläge auf das Ohr kommen noch dazu. Das muss man ja alles mit berücksichtigen. Und da möglichst effektiv zu sein in beiden Bereichen ist natürlich ein absolutes Golden Nugget und ein absoluter Game Changer. Dann sind so Sachen, das hatte ich gerade erwähnt, wie Schmerz, Stress, Müdigkeit ein Faktor. Jeder Mensch nimmt Schmerz individuell und unterschiedlich wahr. Was mir wehtut, muss dir nicht wehtun und was einem anderen wehtut, muss keine Ahnung wem nicht wehtun. Also Schmerz ist zum einen ein komplexes Thema, weil Schmerz nicht immer, oder die Ursache für Schmerz nicht immer an der Stelle ist, wo sie entsteht. Wirklich ein individuelles Thema und jede Person kann unterschiedlich mit Schmerz, mit Stress, mit Müdigkeit, das packe ich jetzt mal alles so in einen Topf, umgehen. Dein Nervensystem braucht, um zu performen, Energie. Jetzt bin ich hier an der Côte d'Azur. Und wir sind ja aufgrund von Higgins mit dem Auto hier hingefahren. Das ist einfach ein gutes Bild, was du dir jetzt quasi einmal vorstellen kannst. Wenn wir von Norddeutschland losfahren mit einem halben Tank, wir fahren einmal quer durch Deutschland in den Süden, kommen da irgendwie an und dann blinkt die Tankleuchte und wir haben noch vor, mit der Tankleuchte nach Frankreich zu fahren. Da würde jeder normale Mensch sagen, ey, halt an der Tankstelle, verdammt nochmal, tank das Auto auf, dann kannst du entspannter weiterfahren. Man verliert unglaublich viel Energie, alleine schon in der Vorbereitung für den Kampf. Da ist auch noch so eine Sache wie Druck ein Faktor. Emotionale und mentale Prozesse verbrauchen auch Energie. Das heißt, nur weil du dich nicht bewegst, heißt das nicht, dass dein Gehirn keine Energie verbraucht. Und je nachdem, wie gut ich mein Energiemanagement habe, ne, da reden wir von Atmung, da reden wir von Ernährung, ne, wie viel ist noch im Tank drin, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, diesen visuellen Reizen, diesen Gleichgewichtsveränderungen, Schmerz, Druck, Stress, Müdigkeit, das arbeitet nachher alles wie eine Matrix ganz eng zusammen. Und dein Nervensystem muss diese Information an erster Stelle erstmal wahrnehmen, an zweiter Stelle priorisieren, was ist jetzt wirklich wichtig. Das macht auch unter anderem der Thalamus, der Pförtner zum Bewusstsein. Da gibt es auch eine extra Podcast-Folge hiervon. Da kannst du auch gerne mal reinhören. Ich guck mal, dass ich dran denke, dass ich die Folge vielleicht sogar unten verlinke. Dann im dritten Schritt muss dein Nervensystem diese Information bewerten, um viertens eine motorische Lösung auszuwählen. Es kommt Input rein, ich muss etwas wahrnehmen. Das Nervensystem stellt sich die Frage, wie sicher ist das, was ich tue und was ist gerade wichtig, um dann einen Output in Form von Bewegung, Reaktion, Aufmerksamkeit und so weiter zu erzeugen. Und wenn dieser Prozess gestört ist durch Stress, Überforderung oder einfach schlechte sensorische Integration, bricht selbst die beste Technik zusammen. Und mit sensorischer Integration meine ich diesen Einheitsbrei, sage ich mal, der nachher zusammenkommt und die Lösung, die nachher daraus entsteht. Dein Nervensystem arbeitet immer für dich. Dein Körper arbeitet immer für dich. Ne? Manchmal hat man ja so das Gefühl, die ganze Welt stellt sich so gegen ein. Man ist ständig verletzt und irgendwas tut weh und irgendwie will die Technik nicht so sitzen und irgendwie macht man immer dumme Fehler und. Es geht darum, dass aus allen Informationen, und das sind verdammt viele, das Nervensystem die passenden Entscheidungen kreieren kann, um dir am Ende wirklich die bestmögliche Lösung zu generieren. Und häufig ist das kein mentales Problem, ne? Also vielleicht auch, das kann ich jetzt an der Stelle eher weniger beurteilen, aber häufig ist es ein neurophysiologisches Problem. Aber wie gesagt, es kann auch ein mentales Problem sein, ne? Aber auch mentale Prozesse haben neurophysiologische Grundlagen und da muss man dann halt wirklich klar differenzieren, okay, geht es hier wirklich um Bewegung oder geht es hier wirklich auch um andere Dinge? Und warum ist Neuroathletiktraining hier ein entscheidender Faktor? Weil das Training tatsächlich genau da ansetzt. Es geht nicht darum, mehr zu machen, sondern es geht darum, effizienter und präziser zu arbeiten. Das heißt für dich, bessere visuelle Entscheidungsfindung, eine stabilere Orientierung unter Druck, eine schnellere Anpassung an vor allen Dingen unerwartete Situationen und sichere Bewegungen trotz Chaos. Das sind High-Performance-Peak-Skills. Das ist nichts, was super selbstverständlich ist, auch wenn wir vielleicht als Sportler häufig davon ausgehen, ja, ich trainiere auch dafür und ich mache dies und ich mache das. Diese Dinge sind wirklich, wirklich Peak-Performance, High-Performance. Und ein Kämpfer, der dann im Cage, ich sag mal, schlechter aussieht, weniger spektakulär ist. Ne? Das ist ja, ich habe ja teilweise auch mitbekommen, dass Kämpfer aus der UFC fliegen, weil sie langweilig kämpfen. Da habe ich auch nur, habe ich Robin auch nur so angeguckt und dachte, stell dir mal vor, du wirst gekündigt, weil du langweilig bist. Also heftig. Ne? Ein Kämpfer, der in Anführungszeichen schlechter aussieht, weil er nicht so spektakulär ist, fliegt raus, obwohl sein Skill-Level ja eigentlich für diese Organisation ausreichend ist. Das fand ich schon ein bisschen heftig. Verstehe auch nur bedingt, dass man Rücksicht auf die Zuschauer nehmen muss. Ja, die sind nachher das, was den ganzen Sport auch finanziert. Ne? Man will die Hallen vollkriegen und. Aber ein Kämpfer, der unter Stress klar bleiben kann, hat im MMA und generell im Kampfsport auch einen enormen Vorteil. Und nicht, weil er offensichtlich besser ist, sondern weil sein Nervensystem lösungsfähig bleibt. Und Lösungsfähigkeit heißt nicht gleich spektakulär kämpfen, das ist mir schon klar. Also, dass man da vielleicht auch ein bisschen differenzierter draufschauen muss, das habe ich mir schon gedacht. Aber am Ende des Tages bedingt das eine ja auch irgendwie das andere und das andere hängt ja auch von dem einen ab. Also wenn ich in der Lage bin, lösungsfähig zu bleiben, kann ich vielleicht Dinge, die spektakulär für den Zuschauer aussehen, wie so ein Spinning Elbow oder irgendwelche High Kicks, ne, wo jeder vor dem Fernseher sitzt und denkt so, wow, krass, ne, kann ich die halt auch bringen, wenn ich den Rest, wenn ich die Basis quasi verstanden habe und wenn ich eine gewisse Grunddominanz mitbringe und vor allen Dingen dieses Selbstvertrauen und diese Sicherheit habe, egal was passiert jetzt, ich werde in jeder Situation eine Lösung finden. Und die eigentliche Kernbotschaft, die ich dir hier gerne mitgeben wollte, und wenn mir halt wichtig ist, dass du ja etwas aus dieser Folge mitnimmst, dann, dass im MMA oder ich mache es globaler, im Kampfsport nicht immer der Athlet mit dem besten Körper, mit der heftigsten Technik oder mit dem vermeintlich härtesten Mindset gewinnt, sondern der, dessen Nervensystem, da sind wir wieder beim Thema, in der richtigen Situation die richtigen Lösungen findet. Und das ist trainierbar. Das ist eine grandiose Information. Das ist trainierbar. Nicht durch mehr Härte, sondern ich wollte schon einfach sagen. Ich will dieses Wort eigentlich 2026 aus meinem Wortschatz streichen. Einfach. Nicht durch mehr Härte, sondern durch eine bessere neuronale Organisation. Du kannst so dermaßen viel aus dir rausholen, wenn dein Nervensystem dir vertraut. Und dein Nervensystem vertraut dir nicht, wenn du dich vor den Spiegel stellst, dir 35 Mal sagst, wie toll du bist und wie gut du bist, sondern wenn du daran arbeitest. Wenn du Skills verfeinerst, wenn du mehr Tiefe in deine Selbstwahrnehmung und gleichzeitig dann auch mehr in dein Bewusstsein, Selbstbewusstsein investierst, die passenden Rückschlüsse ziehen kannst und deinem Nervensystem vor allen Dingen hilfst, bessere Entscheidungen zu treffen. Wie soll dein Körper bessere Output-Entscheidungen treffen, wenn dein Input scheiße ist, ne? Ja. Und wenn du für dich selber verstehen willst, warum dein Training manchmal stagniert, warum du im Kampf Dinge vielleicht auch vergisst oder warum dein Körper unter Druck nicht mehr macht, was er soll, dann lohnt sich ein Blick aufs Nervensystem. Der Blick lohnt sich immer. Der lohnt sich immer. Aber oftmals, und das habe ich ja auch aus eigener Erfahrung so gelernt in den letzten Monaten und Jahren, kommen Leute häufig erst zu mir, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist, wenn man das einfach mal so plump sagen kann. Weil bis dahin schon viel probiert wurde. Ne? Ich habe das gemacht, ich habe Physio gemacht, ich habe Osteopathie gemacht, ich habe mehr trainiert, ich habe den Trainingsplan umgestellt. Aber irgendwie merkt man so, da fehlt noch was. Zu dem Punkt muss es gar nicht kommen. Man kann schon früher sagen, ich integriere Neuroathletiktraining, aber häufig ist es wirklich, wenn man merkt, ich komme nicht weiter, wenn man denkt, ich komme mit der Wettkampfsituation nicht wirklich zurecht, ich habe Dinge vergessen oder bin total lost. Ich komme in den Cage, komme in den Ring und auf einmal fliegen meine Gedanken nur so aus meinem Kopf und ich habe völlig vergessen, was ich in der Vorbereitung eigentlich gemacht habe und was der Gameplan eigentlich für diesen Kampf war. Das kann alles passieren. Wir sind auch nur Menschen, es kann alles passieren, aber wenn sich das wiederholt und wenn man denkt, das war nicht ich, das war nicht ich, der da im Cage stand, sondern irgendwas ist da passiert, was ich auftrainieren muss, dann würde ich sagen, sollten wir zwei uns auf jeden Fall mal zusammensetzen. In diesem Sinne, danke fürs Hören. Ich bin froh, dass wir wieder einsteigen. Ich hoffe, es war eine gute Einsteigerfolge. Wir hören uns dann wie gewohnt in der nächsten Woche wieder. Und was ich mir noch auf die Fahnenstange geschrieben habe, dass ich dich mehr darauf aufmerksam mache, dass du diesen Podcast auch unterstützen kannst. Es wird einen Link in der Beschreibung geben, wo du zu einem Buy Me a Coffee, heißt das, Link geführt wirst. Da konnte man auch Buy Me a Pizza eintragen, aber nee, ich bin eher so der Kaffeeliebhaber. Das ist eine Seite, wo du mich quasi finanziell mit dem Podcast unterstützen kannst. Das ist kein Muss, das ist einfach nur freiwillig. Ich freue mich auch über deine Zeit, ich freue mich auch über Feedback, ich freue mich auch über den Support. Aber wenn ich mich da ein bisschen pushen kann und wenn ich da auch ein bisschen weiterkomme, dann würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. In diesem Sinne, bleib nervenstark, bleib gesund und bis in einer Woche.